Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Costa Rica galt über Jahrzehnte als eine Art Oase innerhalb einer immer wieder von Gewalt und Diktaturen gezeichneten Region. Doch bereits die Wahl 2022 markierte einen politischen Bruch. Mit Rodrigo Chávez gewann erstmals ein Kandidat mit klar populistischem, konfrontativem Kurs die Präsidentschaft. Die Wahl 2026 bestätigt nun diesen Trend. Die Kandidatin seiner Bewegung, Laura Fernández, gewann mit 48% der Stimmen bereits im ersten Wahlgang und sicherte ihrer Partei eine deutliche Mehrheit im Parlament. Bei einer mit über 69% vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung wird der politische Kurs der vergangenen Jahre damit nicht nur fortgesetzt, sondern institutionell gefestigt. Die Abstimmung fand in einer Phase wachsender sozialer Belastungen, zunehmender Unsicherheit und offener Konflikte zwischen Exekutive, Parlament und Justiz statt. Juristische Verfahren gegen Präsident Chávez und die Debatte über seine Immunität prägten den Wahlkampf ebenso wie eine stark polarisierte öffentliche Diskussion. Wie belastbar die demokratischen Strukturen Costa Ricas bleiben und welche Bedeutung diese Entwicklungen international haben, besprechen wir mit Michaela Braun. Sie leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in San Jose und hat jüngst einen Länderbericht zu den Wahlergebnissen in Costa Rica verfasst. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Mein Name ist Brana Taschko-Perron. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Michaela, vielen Dank für deine Teilnahme.
Hallo Rana.
Bevor wir unser Gespräch beginnen, starten wir wie immer mit einer kurzen Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du bitte vervollständigst. Einverstanden?
Gerne.
Was mich in Costa Rica immer wieder überrascht, ist
die wunderschöne Natur und die Freundlichkeit der Menschen.
Was die Menschen in Costa Rica derzeit am stärksten bewegt, ist
die Sicherheitslage, die sich immer mehr zuspitzt.
Der politische Rechtsruck in Costa Rica zeigt, dass
leider auch Costa Rica keine Ausnahme ist von den Gefahren des Populismus.
Michaela, Costa Rica galt über Jahrzehnte als stabiler demokratischer Anker in einer schwierigen Region. Was sagt das Ergebnis dieser Wahl über den Zustand von Staat, Gesellschaft und politischen Institutionen im Land aus?
Ja, wenn man dieses Wahlergebnis einordnet, dann sieht man, Costa Rica steht an einem politischen Wendepunkt. Über Jahrzehnte galt das Land als Stabilitätsanker in Zentralamerika mit einer konsensorientierten politischen Kultur und starken Institutionen. Dieses Modell wird nun offen in Frage gestellt. Auch dieses Land ist nicht immun gegen Gefahren eines autoritären Populismus. Und mit dem Wahlsieg von Laura Fernández von der Partei Pueblo Soberano wird erstmals versucht, eine stark personalisierte Bewegung, den sogenannten Chavismo, rund um den aktuellen Staatspräsidenten Rodrigo Chávez, in ein dauerhaftes politisches Projekt zu überführen. Fernández spricht sogar von einer dritten Republik. Und das ist ein bewusst großer Begriff und er signalisiert den Anspruch auf grundlegende Veränderungen im politischen System. Dieser Stil ist konfrontativer, stärker personalisiert und deutlich weniger konsensorientiert als das traditionelle kostarikanische Modell. Es geht nicht mehr primär um Ausgleich zwischen Parteien und Institutionen, sondern um klare Mehrheiten, klare Fronten und eine starke Exekutive. Tatsächlich strebte Pueblo Soberano eine Zweidrittelmehrheit im Parlament an, die ihr Verfassungsreformen ermöglichen würde. Diese hat sie zwar verfehlt, diese Zweidrittelmehrheit in den Wahlen, aber auch die absolute Mehrheit von 31 Sitzen im Parlament verleiht Pueblo Soberano eine erhebliche Macht bei der Gesetzgebung und in Parlamentskommissionen. In der Gesellschaft sehen wir gleichzeitig eine tiefe Polarisierung. Das dominierende Thema des Wahlkampfs war Sicherheit. Die stark gestiegene Gewaltkriminalität hat viele Menschen verunsichert. Und diese gefühlte Bedrohungslage schaffte einen Nährboden für polarisierende, populistische Diskurse, die einfache und harte Lösungen versprechen, etwa nach dem Vorbild von Nayib Bukele in El Salvador. Und genau dort setzt der politische Diskurs der Regierung an. Stärke zeigen, Ordnung herstellen, notfalls auch mit unkonventionellen Mitteln. Hinzu kommt nun in Costa Rica ein massiver Vertrauensverlust in die traditionellen Parteien. Zwischen 70% und 80% der Bürgerinnen und Bürger fühlen sich heute keiner Partei mehr verbunden. Gewählt wird nicht mehr aus langfristiger Loyalität und auch weniger aufgrund von Parteiprogrammen, sondern stärker aufgrund von Personen, Emotionen und Stimmungen. Politik wird damit stärker personalisiert und so auch anfälliger für Polarisierung. Hinzu kommen Anzeichen von digitaler Radikalisierung in diesem Wahlprozess. Erstmals wurden im Wahlkampf außergewöhnlich viele Fälle verbaler politischer Gewalt, insbesondere gegen Frauen, in sozialen Netzwerken sowie von Trollen gesteuerte Desinformationskampagnen registriert. Blickt man nun auf den Zustand der politischen Institutionen, so sieht man, dass die demokratischen Institutionen unter erheblichem Druck stehen, weil sie systematisch diskreditiert werden. Präsident Chavez hat wiederholt Parlament, Justiz und Medien scharf angegriffen. Es ging sogar so weit, dass er teils die Objektivität der Richter des Wahlgerichtshofs infrage stellte. Das Vertrauen in das politische System ist dadurch beschädigt worden. Aber zentrale Institutionen haben sich bisher resilient und weiterhin funktionsfähig gezeigt. Das oberste Wahlgericht hat die Wahl transparent organisiert und trotz verbaler Angriffe aus dem Regierungslager. Insgesamt zeigt das Ergebnis dieser Wahl, dass Costa Rica heute kein Sonderfall mehr ist, sondern Teil einer weltweiten Entwicklung. Costa Rica ist keine Ausnahme mehr von globalen populistischen Tendenzen und die Institutionen sind aber dennoch sehr robust. Aber die politische Kultur ist deutlich konfrontativer geworden.
Sehr spannend, dass du schon die globalen populistischen Tendenzen angesprochen hast. Auf die will ich auch gerne nachher noch zu sprechen kommen. Aber bevor wir über die politische Wirkung sprechen, ganz kurz zur Einordnung. Was genau wird Rodrigo Chavez vorgeworfen und warum spielt dabei die Immunität so eine zentrale Rolle?
Ja, Präsident Chavez sah sich während seiner Amtszeit mit über 100 rechtlichen Untersuchungen konfrontiert. Unter anderem wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Geldern der Zentralamerikanischen Entwicklungsbank und Einmischung in den Wahlkampf. Damit die Gerichte aber Ermittlungen gegen einen amtierenden Präsidenten aufnehmen können, muss erst das Parlament über die Aufhebung seiner Immunität abstimmen. Insgesamt gab es 2 solcher Versuche. Der eine scheiterte noch im September, der andere dann im Dezember aufgrund fehlender Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die juristischen Verfahren gegen Rodrigo Chavez waren dabei weit mehr als nur rechtliche Auseinandersetzungen. Sie wurden zum politischen Narrativ. Chavez inszenierte sich als Opfer einer politischen Verfolgung durch die Elite und als Kämpfer gegen ein Establishment, das seine Reformagenda blockiert. Diese Strategie entspricht einem klassischen populistischen Muster. Justiz und Parlament werden als illegitime Hindernisse dargestellt. Und das hatte in Costa Rica 3 Effekte, insbesondere im Zuge des Wahlkampfs. Zum einen mobilisierte das die Anhänger von Rodrigo Chavez. Zum anderen führte das zu einer Spaltung der Opposition, die keine einheitliche Linie im Umgang mit ihm hatte und insbesondere auch in Bezug auf die Anträge zur Aufhebung der Immunität im Parlament. Und der dritte Effekt war eine Normalisierung dieser institutionellen Konfrontation. Diese aggressive Rhetorik gegen Wahlgericht und Justiz wurde salonfähig gemacht. Die Debatten um Chavez' Immunität wurden von ihm als Beweis dafür genutzt, dass das System gegen ihn arbeitet. Das hat seine Anhängerschaft eher mobilisiert als abgeschreckt. Und für die politische Kultur war das ein Stresstest. Es kam zu offenen Konfrontationen zwischen Exekutive, Parlament und Justiz. Institutionen wurden öffentlich diskreditiert, etwas, was man in Costa Rica in dieser Schärfe kaum kannte. Laura Fernandez spielte in diesem Kontext.
Genau das wollte ich dich fragen, liebe Michaela. Welche Bedeutung hatten diese Auseinandersetzungen für den politischen Prozess, insbesondere mit Blick auf die eben von dir genannte Laura Fernandez?
Ja, Laura Fernandez spielte in diesem Kontext die Rolle der politischen Erbin. Sie positionierte sich klar als Garantin der Kontinuität und profitierte von den anhaltend hohen Zustimmungswerten ihres Mentors, Rodrigo Chavez. Sie übernahm seine Rhetorik, die das aktuelle politische Modell als reformunfähigen Status quo oder gar als Diktatur diskreditierte. Und strategisch höchst bedeutsam war ihre Ankündigung, Chavez im Falle ihres Sieges zum Präsidialamtsminister zu ernennen. Das bedeutet, sie hat damit versprochen, er habe weiterhin politischen Einfluss und sie schützt ihn dadurch auch vor juristischer Verfolgung, da er weiterhin über Immunität verfügen würde. Zusammenfassend dienten diese juristischen Angriffe auf Chavez als Treibstoff für eine populistische Kampagne, in der Laura Fernandez als Garantin für den Schutz des Präsidenten auftrat.
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das also, dass es unter Fernandes nun keinen Neuanfang geben wird, sondern sie eher das fortsetzt, was Chavez bereits gemacht hat, nur unter anderem Namen?
Das ist, womit sie angetreten ist mit diesem Wahlversprechen. Und bisher deutet auch nichts darauf hin, dass sie daran nicht festhalten möchte. Im Gegenteil, sie hat noch einmal bekräftigt, vorzuhaben, Rodrigo Chavez als Minister zu ernennen. Sie selbst wurde von Chavez nun nach dem Wahlsieg zur Präsidialamtsministerin erneut ernannt. Und sie übergeben somit einander den Staffelstab in diesem Amt. Mit Amtsantritt von Fernandes würde Rodrigo Chavez der Minister werden, während sie aktuell die Ministerin ist und dann eben selbst Präsidentin wird.
Und damit verliert er sozusagen nicht seine Immunität.
Das ist richtig.
Gleichzeitig fällt ja auch auf, dass die traditionelle Parteienlandschaft regelrecht implodiert ist. Eine der traditionsreichsten Parteien Costa Ricas, die christdemokratische PUSC, hat erheblich an Unterstützung verloren. Welche politischen und organisatorischen Faktoren haben zu diesem deutlichen Rückgang beigetragen?
Ja, die Wahlergebnisse waren tatsächlich für die PUSC ganz besonders hart. Ihr Präsidentschaftskandidat Juan Carlos Hidalgo landete nur auf dem 5. Platz und auch in den Parlamentswahlen schnitt die Partei sehr schlecht ab. Aktuell hat sie noch 9 Abgeordnete, aber künftig wird sie nur noch einen im Parlament haben. Die PUSC ist neben der Partido Liberación Nacional eine der beiden Traditionsparteien, die die politische Landschaft seit den 1980er Jahren bis 2014 prägten. Und obwohl Hidalgo sehr gute Auftritte in TV-Debatten hatte und die Partei über ein gutes Wahlprogramm mit den relevanten Themen verfügte, scheiterte sie vor allem an innerer Zerrissenheit, aber auch einigen externen Faktoren. Ein zentraler Faktor war die interne Fragmentierung. Die Partei war in wichtigen politischen Fragen nicht geschlossen. Besonders sichtbar wurde das bei der Debatte über die Aufhebung der Immunität von Präsident Rodrigo Chavez. Nur 4 PUSC-Parlamentsabgeordnete zeigten eine klare Linie gegen den Präsidenten und die restlichen 5 der Fraktionen stimmten gegen die Aufhebung der Immunität bzw. enthielten sich. Und dies führte nicht nur zu einem großen Verlust von Glaubwürdigkeit. Für viele Wähler entstand dadurch sogar der Eindruck von Orientierungslosigkeit dieser Partei. Und in einem stark polarisierten Wahlkampf wird Uneinigkeit schnell als Schwäche wahrgenommen. Hinzu kommen personelle Verluste kurz vor der Wahl. Mehrere Bürgermeister und Abgeordnete wechselten faktisch ins Regierungslager. Das war strategisch besonders fatal, denn in Costa Rica spielen Bürgermeister eine entscheidende Rolle für die lokale Mobilisierung. Sie sind nah an der Bevölkerung, organisieren die Wahlkampagnen vor Ort und sichern Netzwerke. Und wenn diese Strukturen wegbrechen, verliert eine Partei ihre operative Basis. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die starke Polarisierung dieses Wahlkampfs. Die Wahl wurde von vielen Wählern als eine Art Referendum über den Kurs von Präsident Chavez wahrgenommen, also als Grundsatzentscheidung. Unterstützung oder Ablehnung seines politischen Projekts. In einem solchen Umfeld haben moderate Mitteparteien es besonders schwer. Und der politische Raum verengte sich, die Dynamik begünstigte klare Lager. Und schließlich spielt auch ein genereller Vertrauensverlust in Traditionsparteien eine Rolle. Ein Teil der Wählerschaft sucht bewusst nach Alternativen zum alten System. Parteien mit langer Regierungsgeschichte werden dabei oft pauschal mit früheren politischen Problemen identifiziert, selbst wenn sie aktuell personell oder programmatisch erneuert sind. Der Fall der PUSC zeigt damit auch ein größeres Phänomen. In Zeiten starker Polarisierung geraten traditionsreiche Parteien besonders unter Druck. Vor allem dann, wenn sie es nicht schaffen, geschlossen und strategisch klar aufzutreten.
In welchem Ausmaß haben denn Wahlkampffinanzierung, staatliche Kommunikationskanäle und digitale Mobilisierung die Ausgangsbedingungen der Parteien beeinflusst?
Ja, wenn man sich diese Ausgangsbedingungen der Wahl genauer anschaut, dann wird deutlich, es gab keine völlig gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle Parteien. Ein erster wichtiger Punkt ist die Wahlkampffinanzierung. Das System der staatlichen Parteienfinanzierung steht seit Jahren in der Kritik, weil es kleinere oder neue Parteien benachteiligt. Zwar gibt es öffentliche Mittel, aber um während des Wahlkampfs tatsächlich liquide zu sein, müssen Parteien häufig künftige staatliche Erstattungen vorab verkaufen oder Kredite aufnehmen. Und dafür braucht man gute Umfragewerte, mediale Präsenz und finanzielle Glaubwürdigkeit. Das führt zu einem selbstverstärkenden Kreislauf. Wer bereits sichtbar ist, bekommt bessere Umfragewerte. Und wer bessere Umfragewerte hat, erhält leichter Kredite oder private Großspenden. Und wer mehr Geld hat, kann wiederum mehr Werbung machen. Kleinere Parteien kommen in diesen Kreislauf oft gar nicht hinein. Und die Zahlen zeigen diese Konzentration sehr deutlich. Von 20 Präsidentschaftskandidaturen vereinten 7 Parteien mehr als 97% der Stimmen auf sich. Die übrigen 13 spielten faktisch keine Rolle. Ein zweiter Faktor war die Nutzung staatlicher Kommunikationskanäle. Der Staatspräsident nutzte seine regelmäßigen Pressekonferenzen sehr intensiv, nicht nur zur Information, sondern auch zur politischen Positionierung. Und dabei wurden eben Parlament, Justiz und Medien häufig scharf kritisiert. Diese permanente Präsenz ihres Mentors verschaffte der Pueblo Soberano auf eine gewisse Weise ebenfalls eine enorme Sichtbarkeit und somit sehr gute Ausgangsbedingungen mit Wahlkampfbeginn. Der dritte große Faktor war die digitale Mobilisierung. Dieser Wahlkampf war bislang der digitalste in der Geschichte des Landes. Soziale Netzwerke spielten eine zentrale Rolle. Allerdings war die Atmosphäre dort sehr aggressiv. Ein großer Teil der Kommentare war negativ geprägt. Es gab gezielte digitale Kampagnen und auch Fälle von verbaler Gewalt, insbesondere gegen Frauen. Auch hier zeigt sich ein Konzentrationseffekt. Algorithmen verstärken vor allem jene Akteure, die ohnehin schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Wer bereits hohe Interaktionszahlen hat, wird noch sichtbarer. Kleine Parteien haben es deutlich schwerer, in diesen digitalen Raum vorzudringen. Und all diese Faktoren, finanzielle Ressourcen, staatliche Sichtbarkeit und digitale Reichweite haben das Spielfeld strukturiert. Sie haben nicht allein über das Wahlergebnis entschieden, aber sie haben den Rahmen gesetzt, innerhalb dessen sich politische Konkurrenz entfalten konnte.
Michaela, lass uns mal den Blick weiten und auf ein anderes Thema blicken, das sicherlich auch relevant war bei den Wahlen. Costa Rica liegt an einer zentralen Transitroute für den internationalen Drogenhandel. Der Hafen von Muin gilt als wichtiger Umschlagpunkt für Kokain, das bis in europäische Häfen gelangt. Wie stark beeinträchtigten transnationale kriminelle Strukturen die staatliche Stabilität Costa Ricas? Und warum ist das inzwischen auch ein sicherheitspolitisches Thema für Deutschland und die EU?
Die zunehmende Gewalt ist derzeit eine der größten Herausforderungen für Costa Rica. Sie wird maßgeblich auch beeinflusst durch den steigenden Einfluss des organisierten Verbrechens. Costa Rica liegt auf einer wichtigen Route des internationalen Drogenhandels. Besonders der Hafen von Muin an der Karibikküste spielt eine zentrale Rolle beim Export von Kokain, auch nach Europa. Costa Rica ist damit nicht mehr nur Transitland, sondern ein wichtiger logistischer Knotenpunkt. Und die Folgen sind spürbar. Die Zahl der Tötungsdelikte ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Es gibt zahlreiche lokale Banden, die mit internationalen Kartellen vernetzt sind. Und das belastet Polizei, Justiz und Gefängnissystem erheblich. Gleichzeitig gibt es Anzeichen für eine wachsende Unterwanderung staatlicher und sogar justizieller Strukturen. Ein prominentes Beispiel ist das Auslieferungsersuchen der USA gegen den ehemaligen Sicherheitsminister Celso Gamboa wegen mutmaßlicher Verbindungen zum Golfkartell. Auch wirtschaftlich hat das Auswirkungen, die sich zuspitzende Sicherheitslage. Unsicherheit schreckt Investoren ab und beschädigt das Image des Landes als stabiles, sicheres Reiseziel. Für Europa ist diese Entwicklung direkt relevant. Ein erheblicher Teil der Drogen, die über Costa Rica verschifft werden, erreicht europäische Häfen. Und das bedeutet, Sicherheit in Costa Rica ist nicht nur ein regionales Thema, sondern Teil einer globalen Sicherheitsfrage. Deshalb gewinnt internationale Zusammenarbeit an Bedeutung bei Hafenüberwachung, Geldwäschebekämpfung und Strafverfolgung. Costa Rica kann diese Herausforderung kaum allein bewältigen.
Sicherheit ist eine Frage der internationalen Zusammenarbeit, hast du gerade gesagt. Wenden wir mal den Blick zu den Vereinigten Staaten, denn die haben Mittelamerika im Kalten Krieg als strategisch sensiblen Raum betrachtet und damals aktiv eingegriffen. Nach 1990 ließ das Interesse aber spürbar nach, bis in jüngerer Zeit wieder verstärkte Aufmerksamkeit erkennbar wurde, auch im Kontext des wachsenden Einflusses Chinas. Welche Bedeutung hat der Wahlausgang für die aktuelle Regionalpolitik der USA? Und wie denkst du, verändert sich das Verhältnis Costa Ricas zu diesen beiden großen Akteuren, China und den USA?
Costa Rica ist wirtschaftlich stark von den USA abhängig. 47% der Exporte gehen in die USA und 80% der ausländischen Investitionen stammen von dort. Diese wirtschaftliche Verflechtung prägt auch die Außenpolitik. China ist zwar ebenfalls wichtiger Handelspartner, insbesondere für Importe, spielt politisch derzeit aber eine weniger zentrale Rolle. Gleichzeitig lässt sich festhalten, dass es auch persönlich gewisse Sympathien zwischen Staatspräsident Chavez und dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gibt. In Rhetorik und Regierungsstil sowie dem Machtverständnis gibt es einige Parallelen. Die Regierung Rodrigo Chávez hat in den vergangenen Jahren eine ausgesprochen enge und kooperative Beziehung zu den Vereinigten Staaten gepflegt. Es ist davon auszugehen, dass die gewählte Präsident Laura Fernandez diese Linie fortführen wird. Unter Chávez kühlte das bilaterale Verhältnis zu China teilweise dann sogar etwas ab. Ein besonders sichtbares Beispiel war die Entscheidung, chinesische Telekommunikationsunternehmen vom Vergabeverfahren für das 5G-Netz auszuschließen. Hinzu kamen Äußerungen hochrangiger Vertreter der US-Regierung bei offiziellen Besuchen in Costa Rica, die sich kritisch zu China äußerten und sogar diplomatische Protestnoten der chinesischen Botschaft nach sich zogen. Also kurz gesagt, die Beziehungen zu Peking bestehen weiterhin, aber sie haben derzeit ein deutlich geringeres politisches Gewicht als die Partnerschaft mit Washington. Auch in der Migrationspolitik hat sich diese Nähe gezeigt. Die Regierung erklärte sich bereit, vorübergehend Migranten aufzunehmen in Costa Rica, die aus den USA abgeschoben wurden, im Rahmen der sogenannten Drittstaatenlösung. Das war ein klares Signal der außenpolitischen Ausrichtung und der Bereitschaft, die Linie der US-Administration mitzutragen. Von der gewählten Präsidentin Laura Fernandez gibt es bislang nur wenig konkrete außenpolitische Aussagen. Sie hat jedoch mehrfach ihre Bereitschaft betont, die Zusammenarbeit mit den USA weiter zu vertiefen. Und symbolisch dafür steht auch ein öffentlicher Aufruf auf der Plattform X, in dem sie Elon Musk dazu einlud, Costa Rica bei technologischen Innovationsprojekten zu unterstützen. Insgesamt deutet also vieles darauf hin, dass das strategische Schwergewicht weiterhin klar auf den Vereinigten Staaten liegen wird, während China zwar Partner bleibt, aber politisch eine nachgeordnete Rolle spielt. Unter Laura Fernandez wird Costa Rica seinen Weg als engster Verbündeter der USA in Zentralamerika weitergehen. Aber diese Allianz ist durch eine wachsende Asymmetrie gekennzeichnet. Costa Rica liefert sicherheitspolitische und migrationsbezogene Unterstützung, während es gleichzeitig wirtschaftlich extrem verwundbar gegenüber dem wachsenden US-Protektionismus bleibt und seine Beziehungen zu China der Loyalität gegenüber Washington unterordnet.
Michaela, du hast das bereits eingangs gesagt, dieser Rechtsruck ist ein globales Phänomen. Der politische Wandel in Costa Rica vollzieht sich jetzt in einer Phase, in der weltweit Demokratien unter Druck geraten. Ordnet sich Costa Rica in diesen globalen Trend ein oder überwiegen hier spezifisch nationale Ursachen? Wie ordnest du das ein?
Ja, Costa Rica steht mit seiner aktuellen Entwicklung nicht allein da. Wenn man den Blick weitet, erkennt man viele Parallelen zu globalen Trends. Weltweit erleben wir, dass Demokratien unter Druck geraten durch Polarisierung, durch Vertrauensverlust in Institutionen und durch den Aufstieg stark personalisierter Politik. Auch in Costa Rica sehen wir eine zunehmende Anti-Establishment-Rhetorik. Politische Gegner bzw. Kritiker, demokratische Institutionen, Gerichte oder Medien werden schärfer kritisiert als früher. Politik wird emotionaler geführt, Konflikte werden öffentlicher und zugespitzter ausgetragen. Und ein weiterer Punkt ist die starke Betonung von Sicherheit. In vielen Ländern gewinnen Politiker an Zustimmung, die schnelle, harte Lösungen versprechen, insbesondere im Kampf gegen Kriminalität. Siehe das Beispiel aus der Region hier, El Salvador. In Costa Rica ist das vor dem Hintergrund der gestiegenen Gewaltkriminalität besonders wirksam. Dieses Sicherheitsgefühl vieler Menschen hat sich deutlich verschlechtert und das verändert politische Prioritäten. Auch die Personalisierung ist ein globales Muster. Politische Bewegungen sind oft stärker an einzelne Führungsfiguren gebunden als an Programme oder Ideologien. Das sehen wir inzwischen auch in Costa Rica. Gleichzeitig gibt es aber einen wichtigen Unterschied. In Costa Rica verfügt über eine lange demokratische Tradition und vergleichsweise starke Institutionen. Das Wahlgericht genießt hohes Ansehen. Die Justiz arbeitet unabhängig, die Presse ist pluralistisch. Diese strukturellen Stärken unterscheiden das Land von vielen anderen Staaten, insbesondere hier in der Region. Man könnte also sagen, Costa Rica bewegt sich im Spannungsfeld zwischen globalen populistischen Tendenzen und einer robusten demokratischen Grundstruktur. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie stabil diese Institutionen unter dauerhaften politischen Druck bleiben.
Woran würden wir denn in den kommenden 12 Monaten erkennen, ob Costa Rica demokratisch stabil bleibt oder ob sich der Druck auf das System weiter erhöht?
Es wird abzuwarten bleiben, ob die Regierung es schafft, Reformen umzusetzen und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Dabei steht sie vor der großen Aufgabe, Sicherheit und diese Reformfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, ohne rechtsstaatliche Prinzipien zu gefährden. Wichtig wird dabei sein, auch einen institutionellen Dialog zu erreichen und ob sie es schafft, Konsens umzusetzen oder ob es eher weiter den Kurs gibt auf Konfrontationen mit anderen Verfassungsorganen zu gehen.
Lass uns abschließend noch einen letzten Blick auf die EU werfen. Lateinamerika gewinnt für die Europäische Union strategisch an Bedeutung, auch im Kontext der Diskussion um das Mercosur-Abkommen, das die wirtschaftliche Relevanz der Region ja nochmal unterstreicht, selbst wenn Costa Rica kein Mitglied ist. Welche Auswirkungen könnte die neue politische Konstellation in San José auf die Zusammenarbeit mit Deutschland und der Europäischen Union haben?
Zunächst einmal spricht vieles für Kontinuität. Die Beziehungen zwischen Costa Rica und der Europäischen Union und insbesondere zu Deutschland sind historisch gewachsen und vergleichsweise stabil. Sie beruhen auf gemeinsamen demokratischen Grundwerten, einem starken Bekenntnis zum Rechtsstaat und einer multilateralen Außenpolitik. Wirtschaftlich ist Costa Rica eng mit Europa verflochten und Grundlage ist das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Zentralamerika, das vor allem auch stabile Handelsbeziehungen sichert. Für Costa Rica ist Europa ein wichtiger Markt, etwa für Medizintechnik, Agrarprodukte oder Hightech-Exporte. Umgekehrt engagieren sich europäische Unternehmen ebenfalls stark im Land. Gerade in Deutschland spielt hier eine besondere Rolle. Die Zusammenarbeit reicht von erneuerbaren Energien über Digitalisierung bis hin zur beruflichen Bildung. Die duale Ausbildung nach deutschem Vorbild gilt in Costa Rica als Erfolgsmodell. Auch im Rahmen der europäischen Global Gateway-Initiative signalisiert San José Interesse an einer vertieften Kooperation. Die neu gewählte Präsidentin Laura Fernandez hat angekündigt, zentrale Linien der bisherigen Außenpolitik fortzusetzen. Das spricht gegen einen abrupten Kurswechsel. Auch diplomatisch wurden zuletzt die engen Beziehungen zu Berlin ausdrücklich bekräftigt. In der Klimapolitik ist das Bild etwas differenzierter, aber insgesamt ebenfalls positiv. Costa Rica genießt international einen guten Ruf als Vorreiter bei erneuerbaren Energien und Umweltpolitik. Zwar hat die Regierung das Escazú-Abkommen nicht ratifiziert, gleichzeitig setzt das Land aber international klare Akzente, etwa beim Schutz der Meere. Gemeinsam mit Frankreich hat Costa Rica beispielsweise die UN-Ozeankonferenz 2025 in Nizza organisiert und positionierte sich somit deutlich für den stärkeren Meeresschutz. Das zeigt, Costa Rica möchte weiterhin als aktiver Akteur in der globalen Umwelt- und Klimadiplomatie wahrgenommen werden. Für die EU und Deutschland bietet das zahlreiche Anknüpfungspunkte. Allerdings verändert sich das politische Umfeld. Innenpolitisch steht Sicherheit inzwischen sehr stark im Vordergrund, insbesondere die Bekämpfung organisierter Kriminalität. Und außenpolitisch orientiert sich Costa Rica traditionell an den Vereinigten Staaten besonders eng. Das bedeutet nicht, dass Europa an Bedeutung verliert, aber Washington bleibt der strategisch wichtigste Partner. Gerade deshalb könnte Costa Rica für die EU noch interessanter werden. In einer geopolitisch angespannten Welt sucht Europa verlässliche Partner in Lateinamerika. Im sicherheitspolitischen Bereich gibt es konkrete gemeinsame Interessen. Bekämpfung von Drogenhandel, Geldwäsche, Hafen und Grenzsicherheit. Hier könnte die Zusammenarbeit durchaus intensiviert werden. Unterm Strich deutet also vieles darauf hin, dass es kein Bruch, sondern eher eine pragmatische Neujustierung geben wird. Wirtschaftliche Kooperation, Klimapolitik und Sicherheitsfragen bleiben zentrale Säulen. Gleichzeitig wird man sensibel beobachten müssen, wie sich innenpolitische Spannungen auf Fragen von Rechtsstaatlichkeit und institutioneller Balance auswirken. Aber insgesamt sind die Grundlagen der Partnerschaft solide und die Chancen stehen gut, dass Deutschland und die EU auch unter der neuen politischen Konstellation wichtige Partner für Costa Rica bleiben.
Michaela, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Dana.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Michaela und ich haben uns heute am Freitag, dem 13. Februar, unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.